und dann die Hände zum Himmel. Komm, lass uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen.
Oder auch weniger fröhlich sein und eher ein bisschen hässig sein über die Hands-Elfmeter, die wieder in der Schweiz passiert sind. Der Fabio und ich haben uns heute vorgenommen, wir haben uns die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden. Ich hoffe, wir können trotzdem moderieren. Ich glaube, es sollte gehen. Vielleicht Stopp drücken wird ein bisschen schwieriger, aber für euch machen wir alles, dass es sicher keine Penalty gibt. Ja, Scherz beiseite. Was wir sonst noch als Thema haben, ausser auf die letzte Runde von der Super League zurückzuschauen, ist, wir haben wie ein neues Schulfach geschafft. Und das ist zwar Fußball, Kultur und Gesellschaft. Wir reden darüber, woher kommt der Fußball, wie passt Kultur und Fußball zusammen, was gibt es für Gemeinsamkeiten, wie haben sie sich vielleicht auch gefunden. Wir reden über das und natürlich können wir nicht darum herum, dass wir halt über gewisse Szenen reden, die mit diesen Handselfmeter zusammenspielen. Und ja, ich hoffe, es nervt euch noch nicht, dass wir darüber reden. Es nervt sicher alle, dass das passiert. Aber wir hoffen, dass irgendeines wird es wieder besser. Ja, Fabio, ich bin gespannt auf den heutigen Podcast, weil du hast ja letzte Woche angekündigt, du willst über kein Unentschieden mehr reden und über kein Handelfmeter.
Darum ist der Podcast jetzt vorbei. Tschüss zusammen, schöne Ferien, gute Fasnacht und genau. Bis nächste Woche.
Genau, habe ich eben auch gedacht. Aber wir kommen wahrscheinlich nicht ganz rundherum, um gewisse Sachen zu besprechen. Aber wir fangen ja an, wie immer, mit einem Mitbringsel. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe lange müssen überlegen und recherchieren, bis ich etwas gefunden habe. Ich wollte eigentlich über das mit der UEFA reden, aber habe dann gedacht, nein, irgendwie ist mir das... Wir dürfen einfach die UEFA nicht mehr erwähnen in diesem Podcast.
Sind wir verklagt worden, oder?
Genau. Nein, dann habe ich etwas anderes gefunden, und zwar zwei junge Burschen sind im Stadion gewesen bei Eintracht Braunschweig und sind dort rausgekickt worden, rausgeschmissen worden, und zwar, weil es der eine auf dem Nattel ein Hintergrundbild gehabt hat von Max Kruse im VfL Wolfsburg T-Shirt. Mhm. Ja, muss man jetzt auch nicht wirklich haben auf dem Nattel ein Hintergrundbild von Max Kruse im Wolfsburg T-Shirt, ist ja schon lange nicht mehr dort. Auf jeden Fall hat das dann irgendein Ultra hat das gesehen von Braunschweig. Und Braunschweig und Wolfsburg, wie man so ein bisschen weiss, haben die sich nicht so gern. Und auf jeden Fall haben dann irgendwie der das dann in seinen Kollegen gesagt und dann irgendwie durch den Stadionort, dann haben sie dann die zwei rausgeschmissen.
Okay.
Ja. Die zwei haben dann das, der eine von denen hat das mitgeteilt dann, Social Media, und der Max Kruse hat sich dann persönlich gemeldet und hat jetzt die zwei für das nächste Fußballspiel im Stadion eingeladen.
Okay.
Ja. Okay. Irgendwie eine spannende Geschichte, finde ich. Ich schaue gerne zwar meinem Nachbarn nicht wirklich aufs Nattel, ob das okay. Ja, so interessante Sache gefunden.
Ist noch spannend, dass auch der Ordner mitgemacht hat, um die dann rauszurühren.
Ja, es ist, glaube ich, mehr um die Sicherheit gegangen, dass dann der einfach ein Mitleid gehabt und gesagt hat, ja, also wenn du so offensichtlich als Wolfsburg-Sympathisant dich zur Schau stellst, was ich ja nicht finde, was er gemacht hat, mit dem Hintergrundbild auf dem Nattel.
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall. Ist dann ein bisschen zu brenzlig geworden und dann haben sie die zwei dann, ja, rausgeschickt, rausgeschmissen. Die haben, glaube ich, dann den Match nicht mehr schauen. Also nicht irgendwie in einen anderen Sektor vom Stadion.
Krass. Ja. Weiss und, passet auf, was er für einen Hintergrund in dem Fall.
Genau. Und was hast du Schönes mitgenommen?
Ja, ich dachte, wenn wir jetzt gerade so heute über Kultur und so reden, gehe ich in Richtung von der Mode. Ich weiss nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist auf dem Feld, dass gewisse Fußballer mit löcherigen Stutzen rumlaufen. Ich ehrlich gesagt habe das beim Max Meyer von Luzern schon gesehen und irgendwie schon einen Scherz machen und habe es dann irgendwie auch unterlassen in dem Podcast. Es gibt aber auch andere Profis wie Neymar, Bellingham, Kyle Walker und so. Und ich habe mal geschaut, woher kommt das und
die haben alle Mäuse daheim.
Die haben alle Mäuse daheim, genau. Nein, die können sich den Kammerjäger leisten, glaube ich. Nein, ich hatte mal geschaut und dann hat mir 11 Freunde doch gerade noch geholfen, dass sie letzte Woche einen Bericht über das gemacht haben. Weil 2017, wo der der Garay, der Argentinier, das zuerst mal gemacht hat, ist er noch vom Schiedsrichter Gmass geregelt worden und hat müssen die Socken wechseln. Heutzutage ist das nicht mehr so ein Thema, obwohl es eigentlich noch gegen die Regeln ist. Und der Hintergrund ist eigentlich, dass das alles nicht mehr Baumwollstutzen sind, sondern irgendwie aus Polyester oder Nylon. Und die können wirklich...
Von Puma.
Von Puma. Ja, dann wäre es kein Problem, ja. Nein, und das Problem ist anscheinend wirklich, dass das Wadenkrämpfe verursachen kann, weil die dann sehr in Form bleiben und sich nicht so verziehen, wie anscheinend Baumwollstutzen damals gemacht haben. Und ja, sie haben auch ein paar Interviews gemacht. Sven Michel ist ja deutsche... Es geht nicht Bundesliga, Union, noch ist bei Union, ja. Macht das auch und hat gesagt, dass er immer mal wieder Wadenkrämpfe gehabt hat und darum sich Löcher reingeschnitten hat. Also.
Das erklärt vielleicht, dass immer für so viele Spieler auf dem Feld rumliegen.
Ja, schneidet euch, mal, ja. Schneidet euch mal doch Löcher in die Socken rein. Es gibt ja ganz schöne, so wie symmetrische, die wie ein Scherenschnitt aussehen, und es gibt Serien, die recht verfetzt aussehen. Ja, vielleicht wird das einen neuen modischen Schreiben geben und bringt sogar noch etwas, was man nicht an einem Krampf leidet.
Ich habe mir gedacht, das sind so Altlasten von den alten guten Stollen. Weißt du, das sind ja. Zweikampf, dass der eine mal schnell eins mitgeht.
Habe ich am Anfang auch gedacht und dann habe ich gesehen, ein paar sehr symmetrische, also da hat einer schön symmetrisch reingerätscht, aber nein, es ist anscheinend wirklich gesundheitlicher Natur.
Haben wir wieder etwas gelernt? Hey,
so genau, hey, gibt's gar nicht. Ja, und jetzt haben wir ja gesagt, Kultur. Fabio hat da eine gute Idee gehabt. Wir haben ja zwar gesagt, wir reden nicht zu viel über Fasnacht und sonst kulturelle ähnliche Themen, weil es ja nicht, weil wir auch Zuhörer in Zürich, St. Gallen und anderen Orten, wo Fasnacht nicht so angesehen ist, haben. Wir haben aber das natürlich nicht nur auf Fasnacht bezogen, sondern das Thema ist eigentlich Fußball, Kultur und Gesellschaft. Habe ich es mal irgendwie versucht zusammenzufassen.
Dass es einen Schulnamen hat.
Da, ja, genau, dass es ein Schulfach hat. Ich habe gedacht, Fabio, du könntest das vielleicht bei dir mal einführen. Vielleicht wäre das mal ein spannendes neues Fach.
Also ich würde das sicher mega gerne unterrichten.
Genau. Ja, wir haben einfach ein bisschen versucht, also Fabio, du hast die Aufgabe gestellt gehabt. Wir sollen doch irgendwie gewisse Sachen haben, die aus der Kultur oder Gesellschaft rauskommen, wo Gemeinsamkeiten haben oder wo bis in Verein reingetragen werden oder wo vielleicht der Verein auch darauf aufgebaut worden ist, vielleicht sogar. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob wir es genau... Wir haben es, glaube ich, nicht gleich angegangen, haben wir im Vorgespräch gemerkt gehabt. Aber ich würde doch sagen, wir versuchen doch einfach mal irgendwie so ein, zwei Beispiele zu nennen und dann vielleicht zu schauen, in welche Richtung kommen wir da?
Ja, wir können ja mit dem Aktuellsten gerade anfangen. Also, wenn man gestern Schweizer Fußball geschaut hat, hat man sich gefragt, wieso das der FCB mit so einem komischen T-Shirt gespielt genau. hat. Durch ein Fasnachts-Shirt. Und das versucht natürlich die Verbindung eben, genau wie vorher angesprochen, zu diesen zwei, ja, Parallelwelten eigentlich, Fußball und Fasnacht, weil das ja doch bei vielen Leuten sind das zwei wichtige Sachen. Und da hat sich viele Fußballvereine haben sich da das auf die Fahne geschrieben, dass man da versucht, eine Verbindung zu machen. Ein prominentes Beispiel ist der FC Köln, den man kennt.
Mainz auch, oder? Ein
bisschen noch recherchiert, dass der FC Köln sogar offiziell ein Karnevalsverein ist. Die haben sich nämlich, es ist nämlich ein Mitglied vom Festkomitee vom Kölner Karneval. Also, das ist wirklich so eingebrannt in der Seele, weil sie das Gefühl haben, doch Fan und ein Fan vom Fußball ist auch Fan von der Fasnacht. Mhm. Mainz genau dasselbe. Die haben erst vor ein paar Wochen mal die grösste Sitzung vom Fasnachtskomitee im Stadion gemacht. Ja. Also da wird schon viel Verbindung hergestellt zwischen diesen zwei Sachen. Und eben der FCB hat es jetzt auch probiert mit einem Fasnachts-T-Shirt. Das gibt es ja eben bei Köln und Mainz schon lange. Ja, da könnten sich andere Vereine sehr wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Aber ja, die Frage ist, wie will man das überhaupt? Ich habe mir noch notiert, dass ich früher das mega cool gefunden habe, wenn in der Fasnachtsfußballspiel in Luzern in Almend gute Musiker gespielt haben. Vor dem Match einfach so ein bisschen das versucht. Man hat es ein bisschen versucht. Es ist nicht so wahnsinnig angekommen. Gerade während dem Spiel dann haben ja dann die Fans lieber selber Stimmung gemacht.
Es gibt sowieso nicht mehr so viele Match während der Fasnacht in Luzern. Das ist ja polizeilich auch ziemlich geregelt, glaube ich, oder? Dass ja. man da vom Mittwochabend bis.
Gibt's nichts.
Mittwoch
alle Polizisten dann an der Fasnacht müssen verfügbar sein.
Genau.
Ich weiss nicht, wie es bei anderen Orten ist, aber da gibt es, glaube ich, schon auch Möglichkeiten, dass dann Fußballspiel stattfindet. Mhm. Und am 11.11., das wollte ich noch sagen, am 11.11. muss man beim FC Köln ja verkleidet ins Training.
Genau, genau.
Und das ist einmal sehr lustig, das anzuschauen, wer als was der im Training erscheint.
Genau, das Jahr ist ja der Trainer als Einhorn gegangen, oder als pinkiges Einhorn. Oder, ja, genau, ja.
Ja, ja, eben, das sind so kulturelle Fasnacht, wo ich mal so ein bisschen herausgefunden habe, was es da gibt. Mhm. Es gibt ja noch andere Karneval auf der Welt. Rio hat einen riesengroßen Rippen. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob dort eine Verbindung hergestellt wird, auch zum Fußballverein oder auch in Venedig. Die haben, glaube ich, auch mal etwas Ähnliches mit einem T-Shirt versucht. Aber
ja, ich meine, Basel meinte ich auch, dass die das nicht jedes Jahr gemacht haben. Also, es ist mir jetzt wie ganz neu gewesen, dass in der Schweiz das jemand gemacht hat, ist cool. Basel hat allgemein recht Gas gegeben in den Trikots. Es ist jetzt schon das vierte oder fünfte Trikot diese Saison. Ja, vielleicht versuchen sie so ein bisschen ihre Kassen zu füllen. Ich kann auch ein Punkt sein, oder? Ich finde es aber eigentlich noch sympathische Art und Weise, weil, ja, machen wir ein bisschen etwas anderes als nur die ugly Sweaters an den Weihnachten, die langsam ein bisschen abgedroschen sind, vielleicht von jedem Club.
Definitiv, ja. Und eben, ich habe dann so ein bisschen versucht, überlegen oder recherchieren, wo es dann also andere Events gibt, mhm, wo man mit dem Fußball in Verbindung kann bringen, wo man merkt, hey, und dann ist man natürlich FC Bayern und das Oktoberfest ein bisschen in den Sinn gekommen.
Ja, hast du dort etwas gefunden? Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, es hat auch mal irgendwie so ein Trikot gehabt, aber ich habe das irgendwie nicht mehr gefunden.
Also machen ja jedes Jahr ein...
Machen sie das?
Ja. Mir ist. Also 1860 okay, hat es definitiv auch schon gehabt. Und ja, Bayern hat ja jedes Jahr ein Wiesentrikot.
Ah, tatsächlich? Okay. Dann habe ich sehr, sehr schlecht recherchiert in dem Fall. Okay.
Also ich würde mir jetzt fest aus dem Fenster lehnen, aber ich habe das Gefühl gehabt, die haben machen, sicher, und der FC Bayern geht dann auch mit der Mannschaft an das Oktoberfest.
Ja, genau. Wenn's, genau, ja,
wenn's gut läuft oder wenn es nicht so gut läuft, halt mehr oder weniger fröhlich. Aber auch so Verbindungen, die halt nahe sind. Und dann, ja, ist halt schwierig. Ich habe versucht, im Computer mal so mit Recherche rauszugeben, ob es noch andere gibt. Und hey, im Ruhrgebiet gibt es halt die Verbindungen zu diesen ganzen Malocher-Sachen. Aber ja, ich denke, ist es dann Kultur, wenn man, weil das ist dann eher der Beruf von diesen Leuten gewesen. Klar, Schalke hat ja den Tunnel, wenn du reinläufst ins Stadion, ja, wo mit Bergwerk Leute und so.
Obwohl es ja kein Bergwerk mehr so
in nicht mehr, aber damals war das halt die Identifikation gewesen. Ja. Aber ich denke, das geht ein bisschen zu weit raus als Kultur. Also es ist ja schon
darum habe ich noch Gesellschaft reingenommen, weil meine Punkte gehen alle fast ein bisschen in die Richtung. Ich habe wenig so Kulturverbindungen gefunden, aber wir sind die meisten so in die Richtung eigentlich. Also eben, ich habe jetzt Bergbau, Schalke habe ich jetzt nicht gross thematisiert, sondern einfach so ein bisschen gedacht, eben, es ist halt schon noch ein bisschen gesucht eigentlich, aber irgendwie hat es ja auch seinen Charme, oder, dass sie das noch haben, oder? Das ist irgendwie noch schön.
Eben, es gibt auch die Identifikation mit, ja, dem Verein, und dann ist es ja schon wieder eine Kultur per se.
Ja.
Und wenn wir nochmal schnell bei der Kultur bleiben, ja, da habe ich etwas Spannendes herausgefunden. Und zwar 2017 hat der FC Playfair, ein Verein für Integrität im Profifußball, die Fußballfan-Kultur wollen zum immateriellen Weltkulturerbe UNESCO machen.
Okay.
Ich habe dann verschiedene Artikel gesehen, wo es darum gegangen ist, dass sie das wollen. 2019 ist dann auch nochmal gewesen, und ich glaube 2021 ist immer noch auf dem Radar gewesen, und ich habe nie ein definitives Statement gegeben, ob jetzt das okay ist oder ob man das jetzt angenommen hat oder nicht. Fußballfankultur, das Weltkulturerbe. Habe ich mir das überlegt, was kenne ich für Weltkulturerbe? Da ist mir, sind mir also Städte in Sinn gekommen, oder halt zum Beispiel auch die Basler Fasnacht, und da habe ich mir so sagen, ja, okay, es wäre grösser, die Fankultur, Fußballfankultur sicher viel grösser, viel mehr
aber
Leute.
Aber weniger integriert, fassbar auch, oder?
Weniger fassbar. Und, ja, sehr wahrscheinlich schwierig, das können irgendwo hinzuschreiben. Aber ja, falls ihr wisst, ob das jetzt ein Weltkulturerbe ist oder nicht, könnt ihr uns das gerne Feedback geben. Ich habe es wirklich nicht herausgefunden, ob es das ist oder nicht. Aber dann würde ich sagen, dann, ja, kommen wir wieder zu der Gesellschaft.
Ja, wirklich, ich bin ein bisschen zu der Gesellschaft gegangen. Ich hatte dort ein paar Beispiele. Wir können nicht alle wahrscheinlich durchgehen. Ich bin dann am Schluss einer, den ich recht spannend gefunden habe, weil er so weit weg heutzutage ist, noch weiter weg als der Bergbau, habe ich mal nach Manchester geschaut. Dort hat man ja mit Manchester City und Manchester United zwei Teams. Und ich gedacht habe, woher kommt denn das? Oder? Und United hat den Vorläufer in der Eisenbahngesellschaft. Also ist irgendwie Lancashire and Yorkshire Railway. Aus dem heraus ist eigentlich ein Fußballclub entstanden. Dort drinnen hat es fast keine einheimische Leute gehabt. Und es sind eigentlich alles auswärtige Leute gewesen, die dann zusammengekommen sind. Es hat auch viele Gastarbeiter gehabt. Und die haben zusammen dann am Schluss eigentlich Manchester United gegründet gehabt. Dann hat Manchester City hat dann so gesagt gehabt, ja, wir wollen eigentlich vor allem der Club sein für die Leute vor Ort.
Drum City?
Drum City, genau. Und das ist noch, wo ich 3-4 Monate in Manchester war, tatsächlich auch noch immer noch so ein bisschen eher so gewesen, dass auch die Fankultur so geteilt war. Aber wenn man jetzt heutzutage drauf schaut, muss man irgendwie schon sagen, das hat, also der ein und der andere Club sind weit weg von Eisenbahnvereinigungen noch zu nur einheimische Spieler, oder? Wo Manchester City definitiv nicht hat. Dort muss man eher suchen, als man 2-3 englische Spieler noch drinnen findet.
Man muss sicher nicht mit der englischen Eisenbahn, weil die geht es immer relativ geradeaus. Bei der Schweizer Eisenbahn würde man sagen, es geht auf und ab. Dann würde Manchester United ja relativ gut dazu passen.
Genau. Aber Manchester City hat eigentlich einen sehr sympathischen Grund angegeben. Sie haben eigentlich ihre jungen Männer in Manchester wollen von Alkohol und Bandenkriminalität wollen von der Strasse holen. Und das ist eigentlich der Grund dahinter gewesen. Und da habe ich irgendwie noch gedacht, das ist eigentlich nur ein schöner Aufhänger, für das der Club jetzt an einem Scheich gehört, der wahrscheinlich nicht einmal weiss, dass das jemals aus dem heraus entstanden ist.
Aber auch bei dem Scheich sind wahrscheinlich Alkohol, was er ja nicht, oder darf er nicht von dem her. Ja.
Das schließt sich vielleicht den Kreis, genau.
Ja, und spannend ist auch, wenn man so die Logos anschaut, von den englischen Clubs oder allgemein von all diesen Clubs. Ich glaube, da wird man relativ viel finden. Eben wie vorher mal angetönt, das mit Schalke. Wenn man das Schalke-Logo mal genauer anschaut, findet man nämlich relativ lustige Sachen. Und zwar hat es von der Zeche so einen Hammer drinnen. Wenn man den weißen und den blauen Swing mal genauer anschaut. Also es lohnt sich, die Fußball-Logos mal genauer anzuschauen. Ja. Dann sieht man viel lustige und Sachen, die man sagt, aha, doch, gar nicht checkt. Aber und eben, man sieht auch zu Verbindungen her, klar, jetzt, wenn man natürlich die Logos immer wieder verändert hat, hat man sich ein bisschen aktualisiert. Aber
ja,
zum Beispiel bei City jetzt ja das Schiff drauf.
Genau.
Wenn man denkt,
ja, passt jetzt auch nicht mega, weil Manchester ist jetzt nicht eine Hafenstadt. Aber das wüsste ich jetzt auch nicht. Das müsst ihr vielleicht mal in einer gesonderten Sendung vielleicht sogar noch anschauen, was man dort alles so ein bisschen rauslässt.
Die Ideen, die wir haben für neue Sendungen, ist schon super.
Ja, ich weiss nicht, hast du sonst noch gerade etwas, wo du willst, unterbringen oder wo du jetzt eher aus der Kulturseite gesehen hast? Oder soll ich noch ein Beispiel bringen?
Nein, bring doch du zuerst mal noch etwas. Ich habe nachher noch so ein bisschen etwas Übergeordnetes, Gesellschaftliches, was ich herausgefunden habe.
Eben, vom Gesellschaftlichen her habe ich noch recht gestaunt gehabt, wie viel auch englische Auswanderer den Fußball auch noch ein bisschen verteilt haben, oder? Und dort habe ich, jetzt am Wochenende hat Atletico Bilbao gegen Atletico Madrid gespielt gehabt.
Mit dem Iñaki?
Wahrscheinlich, ja. Ich meine, sonst wären wir enttäuscht, oder? Und Atletico Bilbao kennt ihr ja nur Spieler, die im Baskenland sozialisiert worden sind. Sie müssen nicht dort aufgewachsen oder geboren sein. Hat das Jahr das 125. Jubiläum. Und wie die entstanden sind, sind sie eigentlich aus einer Organisation raus, aus baskischen Studenten, die aber von den englischen Auswanderern inspiriert worden sind. Und dazumals hat das noch Athletic, also mit C geschrieben, Englisch Bilbao geheissen. Und da sind ein paar von diesen Studenten und Auswanderern nach Madrid gegangen und haben dort Athletic Madrid, den Madrid gegründet gehabt. Und in der Franco-Zeit natürlich hat er nicht so Freude gehabt, dass da ausländische Namen sind. Und dann haben beide auf Atletico gewechselt. Aber darum findet man am einen oder anderen Ort noch Athletik und fragt sich vielleicht, was das ist. Ich habe auch schon gemeint, es sei vielleicht baskisch. Und ich habe das noch recht spannend gefunden, dass die so eine Verbindung haben und habe dann eine ähnliche Verbindung gefunden nach Argentinien, wo Quilmes Athletic. Oder jetzt heisst Atletico Club Quilmes. Gibt's eine schöne Dokumentation, wenn ihr den Zone habt. Die heisst die Bierbrauer von Quilmes. Ist auch ähnlich gemacht worden. Sie haben auch zuerst Athletic geheissen. Zuerst haben sie Rovers geheissen, nach Athletic auf Englisch. Und dann hat sich irgendeines dann wieder ein bisschen angepasst. Und ich finde, hat es noch spannend gefunden, dass dort sehr viele ähnliche Geschichten so entstanden sind.
Ja.
Was hast denn du so übergeordnet noch vielleicht dabei?
Ja, also mir so ein bisschen, wie das früher so ein bisschen war mit dem Fußball. Und es geht dann ein bisschen weit zurück, und zwar bis zum Ersten Weltkrieg. Und ich habe dann ein bisschen überlegt, ja, was von den von der Gesellschaft her, wie der Fußball so ein bisschen war, was daraus geworden ist und dann, dass der Erste Weltkrieg eine grosse Rolle gespielt hat. Mhm. Und alle, fast alle beteiligten Armeen, die in dem Stellungskrieg haben, ein bisschen für die Truppenmoral aufrechtzuerhalten, so Sportspiel, vor allem auch Fußballspiel organisiert, also einfach gemacht und organisiert. Mhm. Und so quasi, um das einfach ein bisschen, ja, Massenanziehung. Zu dem hat es dann nachher geführt, weil viele haben dann durch das wieder Fußball gespielt und sind dann mit dem auch zurück. Und so ist es dann eigentlich wie so ein Booster geworden zum Berufsfußball.
Okay.
Ich habe das interessant gefunden. Eben, also man hat das dann so gespielt, man hat gedacht, oh, das ist etwas Cooles. Und dann ist ja der Krieg vorbei gewesen, man ist wieder zurück. Mhm. Und dann hat man gedacht, hey, ich will das weitermachen. Und man hat dann wieder auf Fußball spielen.
Ja, ja.
Das und dass spannend. Das eigentlich so einen Booster gegeben hat, wo man sagt, ah, das ist, für das jetzt einen Krieg gebraucht, finde ich jetzt eigentlich fast traurig.
Ja, das tragisch. Ist ja so, ja.
Definitiv. Aber ja, dort hat es halt viele Männer gebraucht, die dann schlussendlich, ja, irgendwie durch das, mit dem überhaupt in Berührung gekommen sind. Ja. Das hat dann ein bisschen zu einem Booster geführt. Und dann auch der Zweite Weltkrieg hat einen recht grossen Einfluss gehabt. Jetzt nicht in Europa, weil in Europa hätte man ja nicht gross Fußball spielen zu dieser Zeit, weil relativ fast alle ja in den Krieg involviert waren. Mhm. Dafür hat es in anderen Ländern dann einen riesen Fortschritt gegeben im Fußball. Und zwar so gerade in südamerikanischen Ländern ist das ein riesen Ding gewesen damals. Man hat dann viel investiert und auch. Und, ein gutes Beispiel oder das Resultat aus dem Ganzen ist ja eigentlich gewesen, 1950, der WM-Finale Uruguay gegen Brasilien. Mhm. Also, die haben dort, in dieser Zeit, wo man in Europa nicht an Fußball gedacht hat, hat man dann gedacht, okay, jetzt machen wir doch ein bisschen vorwärts. Ja. Und es hat dann so gipfelt. Also, es ist spannend, was Krieg auch noch für eine Wirkung gehabt hat.
Ja.
Für den Fußball.
Definitiv, ja.
Und, ja, eben, also, gesellschaftlich gesehen, also traurig, dass es die gegeben hat.
Ja, sicher.
Aber
ja.
Man hat dann gleich irgendwie etwas versucht, daraus zu machen. Und das ist von dem, ja, ich weiß nicht, ob man von dem heute noch lebt oder profitiert. Mhm. Vielleicht jetzt ein Herzwort. Aber
ja.
Es hat halt spannend, immer wieder ein Richtungswechsel gegeben im Fußball, in der Geschichte.
Ja, allgemein halt auch in der Kultur, oder? Es ist ja nicht nur der Fußball, aber es ist, ja. Ja, sehr spannend. Ich bin ein bisschen überfordert gewesen, also gedacht, wie finde ich die einzelnen Geschichten aus? Und bei denen eigentlich vorgegangen, indem ich vor allem Fußballrivalitäten angeschaut habe, weil dort findet man ja eigentlich raus, wie unterscheidet sich die, oder? Und einen habe ich jetzt noch spannend gefunden, wenn ich den noch unterbringen kann, weil der hat mich ein bisschen überrascht, weil viele andere, so Roma oder Supercoppa in Argentinien, haben eigentlich alles den gleichen Ursprung und haben sich dann irgendeinen gestellt und dann sind das die Reichen gewesen und das sind die Armen gewesen, obwohl das eigentlich
aus dem gleichen... Old Firm, oder?
Ja, das ist natürlich schon auch etwas. Aber etwas, was mich erstaunt hat, war Galatasaray und Fenerbahce, oder? Also das weiss man ja, Galatasaray ist auf dem europäischen Kontinent noch und Fenerbahce auf dem asiatischen und ich meine, heutzutage ist das eine rechte Rivalität dort. Und da habe ich gedacht, das werde ich mal anschauen. Sie sind auf den verschiedenen Seiten vom Bosporus. Was aber krass war, dass sie die in den Anfangs 1900, also 1911 bis 1934, haben die sogar zusammen gegen ausländische Teams gespielt. Also als gemeinsame Auswahl haben dann sogar ein eigenes Trikot bekommen, also auch wieder ein Sondertrikot.
Also halb-halb?
Halb. Ich habe es leider nicht gefunden, aber ich nehme es mal an. Und haben wirklich, sind sehr, sehr nah zusammen gewesen. Und dann, 1934, hat es anscheinend ein Spiel gegeben, wo ein Spieler eine Tätigkeit gemacht hat. Nachher hat das zu einem Tumult geführt, zu einer Rudelbildung. Dann sind ein paar Spieler von Fenerbahce gesperrt worden und die haben durch das, den Meistertitel an Beşiktaş verloren. Damals war es ja noch die Istanbuler Meisterschaft gewesen und gar nicht die Super League. Und seitdem hassen sie sich einfach aufs Blut, aber vorher sind sie eigentlich, ich habe gedacht, das ist schon Spannungen vorher gewesen, aber vorher ist das alles miteinander gewesen. Und dann eigentlich durch so etwas sind dann wie zwei Lager entstanden. Und ich meine, wenn man ja heutzutage würde man sagen, das sind vielleicht auch verschiedene Kulturen, oder? Ob jetzt das Fenerbahce oder Galatasaray ist, aber wenn man sieht, dass das eigentlich einen sehr, sehr harmonischen Ursprung hat, ist es schon sehr, sehr erstaunlich eigentlich.
Ich meinte, ich habe sogar irgendwo mal gelesen, dass wegen der Rivalität, dass es in der Nähe vom Stadion von Fenerbahce ein McDonald's hat, wo nicht, das ist wahrscheinlich einer der einzigen McDonald's, wo ja nicht in Rot und Gelb ist, weil das ja Das würde, ich glaube, kein Fenerbahce-Fan, wenn man am Stadion versteht, in den McDonald's. Ich habe irgendwann mal so eine Anekdote gelesen, dass das einer der einzigen McDonald's ist, wo ein anderes Logo hat oder ein anderfarbiges Logo. Also aber spannend, schön, wenn man dann überlegt, dass die mal zusammen, eigentlich mal zusammen eins gewesen sind. Und,
ja, voll.
Aber das gibt's ja viel.
Ja.
Und auch bei den ganzen Familienfäden ist es immer so, dass man vielleicht sind wir mal zusammen und dann erlebt man etwas und dann passiert irgendwie daraus
etwas. Ja.
Ja, eben, es braucht irgendwie so einen Ursprung und dass das einfach nur so, gut, eine verlorene Meisterschaft. Finde jetzt ein bisschen.
Ja, hat mich auch erstaunt, dass eigentlich so ein Spiel vor allem auch der Ausschlag war, um die Trennung voranzutreiben. Und nachher hat es natürlich viel, viel weitere gebraucht, um das zu zementieren, dass man sich wirklich nicht gern hat.
Ja, ja. Man sieht, es gibt da relativ viele Stränge, die man verfolgen könnte. Definitiv. Bei der Gesellschaft, es gibt ja eben, Fußballgeschichte ist riesig und es gibt mega viele so Anekdoten. Mhm. Was immer wieder Einfluss hat, wo immer wieder etwas geändert wird. Und auch bei der Kultur, also eben, wenn ihr etwas wisst, könnt ihr uns das gerne noch mitteilen. Wenn ihr irgendwas sagt, hey, das und das muss man unbedingt noch beachten. Die, irgendwo in Bulgarien gibt es einen Verein, der mit einer riesen Zusammenarbeit hat mit hiesigen Stadtfest oder so. Weißt du, also irgendwie, also, wir also das Gefühl gehabt, man findet auch mega wenig über das im Internet.
Ja. Weniger, als ich gedacht habe. Ich denke, wir finden sicher irgendetwas, dass wir irgendwie einen Verein aus, weiß auch nicht, irgendwie eine Malergewerkschaft oder so entstanden ist und irgendwie die Zeit lang auch dort nur Maler gespielt hat. So Zeug habe ich jetzt irgendwie gar nicht gefunden. Aber eben, ja, wenn ihr etwas wisst.
Oder heute noch sicher, nur noch Maler spielen.
Was eigentlich, die nur so heissen, das wäre vielleicht noch speziell.
Ja. Also es gibt ja den Firmenfußball in der Schweiz. Dort richtig, spielen ja beim FC Schindler spielen ja nur Liftfahrer.
Genau. Ja, sie dürfen auch etwas anderes machen als Liftfahrer bei Schindler, aber ja. Aber ja, nein, eben, wenn ihr etwas wisst, gerne schicken. Und sonst würde ich sagen, kommen wir zu etwas zeitgenössischerem, nämlich am letzten Spieltag.
Ja, die Runde 21 ist auf dem Plan gestanden. Und ja gut, zuerst unter der Woche war einmal ein Spiel, wo der Adi mega Freude hatte, dass sie ihn spielen durften, weil es der auch nicht gefroren war.
Endlich muss man es nicht immer wieder mitschleichen, das Ganze. Ja.
Komischerweise hat Vinti daheim verloren. Und das hat es schon ewig nicht mehr gegeben. Ja, Servette war zu Gast, es war ein 2-1 gewesen. Nach Führung 1-0 für Winterthur, wo man das Gefühl hat, ah, da geht es genau so weiter, wie es immer ist. Und dann ist es aber nein. Was man noch erwähnen muss, ist, bei Servette hat Babu zum ersten Mal gerade gespielt. Und zwar von Anfang an. Verstärkung in der Verteidigung.
Ja. Jeremy Frick hat nicht gespielt, weil er, glaube ich, krank war. Omer Agic hat im Goal sehr gutes Spiel gemacht, im Gegensatz zu End-of-Season-Spiel auch schon.
Und Servette hat ein bisschen durch das wieder ein bisschen können, den zweiten Platz ein bisschen zementieren.
Genau.
Hat jetzt wieder einen Vorsprung. Ja, und Vinti hat dann gerade am Samstag im ersten Spiel der FC Sio daheim empfangen, also gerade zwei Heimspiele hintereinander. Und es hat wieder nicht das 1-0 gegeben. Also irgendwie ist die Serie schon gebrochen, wenn schon dann richtig, wenn man gerade noch kein Neues an. Auch da wieder Vinti Anfang geführt 1-0 und dann ein Goal bekommen. Was man auch muss sagen ist, oder muss man erwähnen, ist, Mario ist back. Und zwar gerade als Captain auf dem Platz gestanden.
Ja. Ja, also Vinti hat, ganz okay losgelegt, würde ich sagen. Und ja, eben relativ gleich hat er Penalty bekommen.
Haben wir noch notiert, es hat ein paar Halbchancen auf beiden Seiten. Ja. Nicht
Nein, es war wirklich nichts ganz, ganz euphorisch gewesen. Und die habe ich jetzt mir gar nicht im Detail aufgeschrieben gehabt. Aber vorher habe ich wirklich, also als erstes habe ich wirklich den Penalty, den es gegeben hat, schon in der 17. Minute.
Was darf es auch anders sein, wenn es ein Penalty ist, ein Hand?
Genau, richtig.
Du hast Schmied am Boden gelegen und hat dann den Ball an die Hand bekommen.
Ja, der Ball wäre eventuell richtig Goal gegangen. Hat ihn natürlich gebremst durch das. Ja, ich glaube, es gibt umstrittenere als der, aber ja, das hat zum 1-0 geführt für Vinti vom Ramisi.
Ja, wir machen den Podcast ja ohne Hand, also bei uns wäre das jetzt nicht passiert.
Ganz das hilft, ja, das hilft, ja. Ja, nachher ist irgendwie, ich sage es jetzt mal so, ich habe mir nicht mega viel notiert. Ich habe den Match geschaut, ist nicht ganz so einfach gewesen, zeitlang. Er hat von der Spannung gelebt, haben wir letzte Woche gemerkt, was das heisst. Ich muss schon sagen,
Qualität.
Ja, Qualität ist rum gewesen. Vor allem Winterthur hat einfach den Sack müssen zutun. Weil Sio ist einfach kaffeeschwach gewesen. Ist wirklich nichts gewesen.
Kann man noch notieren, dass der Balotelli überall seine Füße im Spiel hatte, wenn sie mal irgendwo gewesen ist. Und das finde ich doch erstaunlich, weil er ja per se amig so ein bisschen als Fremdkörper gewirkt hat in dem Spiel. Da habe ich das Gefühl gehabt, er hat, und das habe ich dann nachher spannend gefunden, in der Nachanalyse hat dann der Dings gesagt, sie können ja nicht pressen, wenn der Balotelli spielt.
Ja.
Ja, aber Sio würde, hat ja auch sonst nicht presst ohne Balotelli. Ich weiss nicht, aber, ob sie haben auch nicht Spieler für ein Riesenpressing. Und da nochmal das Gefühl gehabt, wenn er irgendwo involviert war, ist es etwas mal gegangen. Und auch der Schmid hat dann noch eine Chance gehabt.
Ja.
Und also, eine tragische Figur in diesem Spiel gewesen. Zuerst eine Hands-Penalty verursacht, nachher ein bisschen die Chance nicht gemacht.
Ja. Gut, ist ja dann auch noch, also ich nehme an, nach dem Freistoß von Balotelli, oder? Ja. Aber er ja ist ja beides noch gefährlich geworden. Er hätte ihn wahrscheinlich gemacht, wenn er drangekommen wäre, aber das ist ja gefährlich gewesen. Und ich glaube, Balotelli ist tiptop hinter der Spitze aufgehoben, weil eben, der kann, besser kann er spielen, muss man wirklich sagen. Und einen guten Schuss aus der Distanz hat er auch, obwohl er das jetzt eigentlich nicht gross.
Kann man den Ball behaupten, im 1 gegen 1 abdecken, und da hat man schon eine Waffe, wenn man halt so spielen will.
Ja.
Da fragt mich einfach, es ist für mich nicht der Spielstil von einem Celestini, den ich kenne.
Ja.
Wobei, den habe ich bei Sio auch gar nicht gesehen. Und also auch hier in dem Spiel wieder FC Sion, was will er eigentlich?
Ja, ich weiss nicht, ob sie dir das könnte beantworten. Es ist ja, glaube ich, auch sie, dass unter der Woche gesagt worden ist, ja, der, wie heisst der, Reto Ziegler ist ja rausgenommen worden für das Spiel, weil anscheinend der Präsident nicht ganz so happy war, als er als Außenverteidiger gespielt hat. Muss ich auch sagen, sehe ich ihn nicht unbedingt, weil er jetzt auch nicht mehr der Schnellste ist, aber wenn der Präsident vielleicht auch noch reinredet, hilft das auch nicht wirklich.
Also sie lassen es einfach sein, weil sie das Gefühl haben, in dieser Saison kann man eh nicht absteigen. Ich habe nicht ein kleines Gefühl, und darum lassen sie es einfach. Also der Trainer ist ja keine Diskussion, was mega spannend ist.
Ja, und ich habe mir dann einfach aufnotiert, so nach der Halbzeit habe ich irgendwie die beste Phase vom Spiel gefunden, oder? Also wirklich.
Dank Winterthur.
Dank Winterthur. Und dort muss man halt schon sagen, Winterthur, dort hätten sie einfach den Sack müssen zutun, eben ein 2-0 machen. Einer ist der Arda Eis, wo er noch einmal aufleitet, wo ich gedacht habe, der hättest eher abgezogen, klar. Weil Giusto ist einfach zu nahe am Gegenspieler gewesen. Ist ein bisschen schade gewesen. Ja, und nachher sie haben sich eigentlich ein bisschen auspowert. Und am Schluss dann einfach ein Fehler, der irgendwie aus drei Eigenfehlern entsteht im Aufbauspiel.
Aber es kann schon auch nicht sein, dass der nicht allein ist.
Nein, das darf nicht. Ja, also
ich als Flanke vom Cavaré finde ich so, wenn du defensiv stabil stehst, wie Winterthur ja eigentlich ist, dann passieren dir eigentlich so Sachen quasi nicht. Dürfte auch nicht passieren.
Ja.
Hat man ihn vergessen?
Es war ja eine Verkettung, oder? Also, ich meine, der Ballet hat mir eigentlich sehr gut gefallen, oder? Wenn er gespielt hat, den ganzen Match, bis zu dieser Situation, wo er auf den Ball vertrippelt. In einer absolut sinnlosen Situation. Und nachher ist der Schmied steht zu weit weg vom Sio. Und der Kuster irrt irgendjemand im Strafraum. Und es sind wirklich drei Fehler. Und drei Fehler sind halt ein bisschen zu viel für eine Situation, dass es dann nicht klopft, oder?
Ja, und dann hat man sich eigentlich. Man hätte ja den Sieg schon quasi gehabt.
Ja.
Wäre wichtig gewesen, weil dann hätte man können Druck auf Sio und auf GC und auch auf die FCZ forcieren. Und dann ist man halt am Schluss wieder nur mit einem Punkt, steht man da. Was ein bisschen bitter ist eben für den Aufwand, den man gemacht hat. Und eigentlich wäre es verdient gewesen, wenn man den Match gewinnt.
Ja, definitiv.
Wenn die Heim gewinnen, wenn nicht gegen Sio, muss man sich eigentlich sagen momentan. Ist ja.
Ja, es ist schwierig, eben, und wie du gesagt hast, was Sio genau vorhat. Es ist ja nicht so, dass sie sich wie können auf nächste Saison schon konzentrieren, eben, wenn jetzt du gesagt hast, sie können nicht absteigen und jetzt mit allen Jungen würden spielen und können sagen, ja, dann bauen sie sich ein Team für nächste Saison auf. Nein, machen sie auch nicht. Sind vor allem ältere Spieler drin. Ich weiss auch nicht genau, wo das soll hingehen. Und der Spielstil, den sehe ich jetzt wirklich gar nicht, was da. Also
die Tendenz ist klar abwärts.
Ja.
Und, wir sind gut dran, mal irgendwie Punkte zu holen da. Viele Punkte zu holen.
Ja. Drei Niederlagen und zwei Unentschieden in den letzten fünf Spielen. Jetzt kommt St. Gallen. Ja. Mal schauen, wie das
geht. Ja, dann ist es quasi ein Spitzenspiel. Mhm. Samstag am Abend. Und zwar hat IB Lugano empfangen. Wobei IB, klar, Spitze momentan müssen wir diskutieren. Mhm. Und in den letzten paar Spielen, muss ich sagen, haben sie mir nicht so gut gefallen. Es bröckelt ein bisschen die Fassade. Ja. Die haben zwar, muss man sagen, mal 5-1 gewonnen daheim, aber auch der Match war nicht so super gut gewesen. Vor allem die erste Halbzeit, ich weiss nicht, ich glaube, die erste Halbzeit verpennt IB in der letzten Zeit einfach. Mhm. Vielleicht, wenn sie es ein bisschen spannend machen, dann denken sie, ach komm, erste Halbzeit schenken, wir gehen mal schauen, was die dann machen. Und ja, dann in der zweiten schalten wir einen auf. Ja, Lugano hat eine super erste Halbzeit gespielt. Mega. Also wirklich das Gefühl gehabt, hey, ist das der FC Lugano, den wir kennen? Mhm. Und dann das Gefühl gehabt, sie bringen jetzt endlich mal die PS, die sie haben, auf den Rasen. Mhm. Vielleicht hat auch so das Interview mit dem Renato Steffen, wo auch ein paar Mal angesprochen wurde, schon unter der Woche, glaube ich, hat er gesagt gehabt, dass es Spieler gäbe, die jetzt nicht so alles geben. Er ist halt immer einer, der alles gibt. Mhm. Und ja, vielleicht hat das etwas genützt. Und auf der anderen Seite, wenn man Lugano gesagt, erste Superhälfte, muss man auch sagen, der Acciopi hat eine sensationelle Partie gespielt. Ja. Und wenn ohne den wäre sie wahrscheinlich ein bisschen klarer gewesen nach der ersten Halbzeit schon.
Definitiv, ja. Ja,
auf der anderen Seite auch nicht schlecht gespielt, finde ich.
Ja, ja. Ja, auf dieser Seite muss man vielleicht noch sagen, eben der Saipi ist ja reingekommen nach aber etwa 3 Monate Verletzung wieder einmal und dann gerade gegen IB auswärts. Er denkt, gab wahrscheinlich einfacher Einstieg, aber ja, er hat auch nicht wirklich viel zu tun gehabt, muss man wirklich sagen. Und ja.
Und das Goal, wenn wir es noch erwähnen dürfen, finde ich jetzt, eigentlich passt das überhaupt nicht zu der ersten Halbzeit vom FC Lugano, weil da wird doch ein wunderschön ausgespieltes Goal mit einem richtig strammen Abschluss hat passt. Aber nein, Steffen, sensationell, finde ich, wenn er sich dort durchsetzt, einfach ein bisschen wartet und dann sieht er, dass der Valenzuela mitläuft.
Ja, der Pass auf den Steffen ist ja noch vom Valenzuela selber
gekommen. Ein Doppelpass, oder?
Sehr cool, dann, ja, Doppelpass, lange, ja.
Wenn er ihn dann mit einem Strich reinhaut, der Valenzuela, finde ich natürlich sensationell. Nein, also sehr glücklich reingestöchelt und wenn das nicht würde, ich weiss nicht, ob der Acciopi auch da noch dran gewesen wäre, wenn er ihn richtig getroffen hat.
Ja, und auch der Verteidiger auf der Linie ist ja auch noch irritiert gewesen durch das. Also wenn der festgekommen wäre, wäre er vielleicht eher dran gewesen. Also ja, aber ja, es hat ein bisschen, eben ist untypisch gewesen für das, was sie so gut gespielt haben. Ja.
Dann so Pause, oder? Man hat das Gefühl, Lugano, guter Match, IB ist überhaupt nicht drin.
Ja,
Und dann kommen die aus den Kabinen und zeigen das andere IB-Gesicht. Ich glaube, wieso? Man hat 2 IB-Gesichter, das vor und das nach der Halbzeit.
Nein.
Die haben halt die Qualität. Und ich meine eben, dann hast du im Mittelfeld so viele einzelne gute Spieler. Und wenn sie mal nicht einen Imeri, nicht einmal einen Rieder, nicht einen Ugrinic richtet, dann kommt halt ein Rudani mit einem super guten Pass oder einer schönen Flanke. Und vorher hast du einen Samé.
Den muss man natürlich schon sagen. Eben, ich meine, ein Samé hat riesen Pass. Aber, Caprella darf natürlich nicht zulassen, dass er vor ihm am Ball kommt, weil er hat massiv die bessere Ausgangslage, ist einfach sehr, ich soll sagen, passiv halt in dieser Situation. Aber gut, eben, Ensamé hat seine Stärken und auch dort kann man wirklich nichts machen. Und das ist die eine Chance gewesen, die einfach das Spiel entschieden hat oder eigentlich ein Schlussresultat fast gegeben hat. Es hat natürlich nachher schon auch noch Chancen gegeben, aber es ist...
Ich habe mir auch notiert, dass es extrem viele Big Saves gebraucht hat von beiden Goalies.
Ja,
dass
das
es
ist so.
Zu dem 1-1 gekommen ist.
Ja.
Und Samé hat, glaube ich, noch ein Goal geschossen, wo nicht zählt hat. Ich habe irgendwann etwas notiert. Aber.
Habe ich mir nicht notiert, ehrlich gesagt. Oder habe ich mir das.
Vielleicht habe ich mich auch übersehen.
Ja.
Vielleicht ist mir das einfach so, gut, vielleicht. Ja. Dann hat man an dem Samstagabend, wir tippen ja keine Unentschieden mehr. Mhm. Natürlich super. Wenn dann alle von da vorne entschieden spielen.
Ja, und alle bis auf 1 spielen sind unentschieden gewesen in dieser
Runde. Genau, so wie ich es eigentlich normalerweise tippe.
Genau.
apropos Tipps. Der erste Match am Sonntag habe ich nämlich genau richtig getippt.
Stimmt, hast du richtig getippt, ja.
Es ist natürlich klar, dass wenn die zwei Mannschaften aufeinandertreffen, dass es ein 2-2 gibt.
Mhm, natürlich.
Und auch wieder interessant, die Aufstellung vom FC St. Gallen. Diesmal haben sie von Anfang an mit dem Dayaku und dem Köbels gespielt.
Ja.
Dayaku auf dem 10. Kann man, glaube ich, so sagen.
Ja.
Das war der Mann auf dem Platz, der nicht den Unterschied gemacht hat, aber finde ich, der war sensationell gewesen.
Mhm.
Immer anspielbar, immer Gegenspieler auf sich gezogen, 1 gegen 1, immer gewonnen quasi. Und ihm ist es nicht gelegen, dass am Schluss nur 2-2 gestanden.
Nein, das hat weiter vorne angefangen, würde ich sagen, oder? Und, wenn wir ein bisschen chronologisch anfangen,
Also der Dayaku hat schön aufgelegt auf den Köbels.
Ja.
Erste Chance.
Das ist so, ja. Genau.
Er könnte schon das 1-0 machen.
Genau.
Das hat dann aber ein bisschen gebraucht. Und zwar hat es die Hand vom Friedeck gebraucht. Mhm. Immer neu geschossen. Wo der Ball ist, wo der einer wäre, wenn die Hand nicht dazwischen gewesen wäre, weiss, glaube ich, niemand. Ob es gefährlich geworden ist, würde ich jetzt mal behaupten, dass das nicht der Fall war. Aber ja, aus kurzer Distanz, komische Armbewegung. Wenn man die Regeln kennt,
ja.
Aber mit uns wäre es nicht passiert, weil wir haben unsere Hände ja hinter dem Rücken.
Genau.
Ja, also dann.
Ich habe es noch lustig gefunden, ich habe während dem Match sogar noch vom Thomas, einem St. Gallen-Fan, wo wir auch schon diskutiert haben oder miteinander geschrieben haben, eine Entschuldigung für den Penalty bekommen und gesagt, dass ich entschuldige mich für den Penalty. Niemand hat das sonst gesehen, ausser der war. Ich habe ihm dann zurückgeschrieben, er hat mich ja nicht pfiffen. Also es ist alles okay. Aber sehr lieb, dass man da jetzt gegenseitig halt auch noch Mitleid verschicken muss, weil es passiert wirklich jede Runde und nicht jede Runde nur einmal.
Was halt einfach ist, und das habe ich im Nachhinein, glaube ich, in einem Gespräch auch noch rausgehört, finde ich, dass der Penalty für so ein Vergehen halt einfach die falsche Strafe ist.
Ja.
Dass man aber, da vielleicht mit einem indirekten Freistoß mehr wird können rausholen. Ob das eine Möglichkeit ist, dass man sagt, es muss wie eine klar verhinderte Torchance gewesen sein.
Ja.
Also wir erinnern uns als Hans vom
Görtler.
Sergio. Oder Görtler. Ja, Görtler auch. Also es gibt ja ein paar von diesen Sachen, und ich muss sagen, okay, das ist einfach kein Penalty wert.
Ah, du meinst das gegen Fink, gegen FCB?
Ja, genau. Ja,
Penalty ist genau der gleiche.
Oder? Und da frage ich mich einfach, ist das eine Möglichkeit, liebe Schiedsrichter, falls ihr da zulassen, das wäre für mich definitiv eine bessere Option, weil es ist, eben, wie gesagt, keine Verhinderung von einer klaren Torchance.
Ja.
Gerade in diesen Situationen. Und dann finde ich einen indirekten Freistoß viel, viel sinnvoller, weil ein Penalty ist halt wirklich...
Ja, ist die grösste Chance, um ein Goal zu schießen.
Vor allem, wenn man einen Goalie hat wie einen Lorenz, der einfach kein Penalty hat. Oder auf der anderen Seite, das einzige Wunder, genau, die einzigen guten Wunder bekommt, sind Penalties.
Nach dem Warcheck.
Das war natürlich kein Vorwurf, gar nichts. Ja. Das ist einfach ein spannender Fakt. Ich meine, da hast du jetzt in 3 Spielen, hat er jetzt Müller dürfen vertreten und in allen 3 Spielen hat er 4 Goal bekommen und sind alles Penalties gewesen, aus dem Spiel kein einziger.
Ja.
Aber ja, eben, die Penalty-Regeln, kommen zwar noch ein paar Mal drauf.
Leider, ja.
Aber das wäre von mir aus gesehen die Möglichkeit, dass man da sagt, hey, da gibt es halt einfach einen indirekten Freistoß.
Ja, genau. Und mich hat es gedacht, der Penalty hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass St. Gallen extrem gefestigt ist. Man muss vielleicht auch sagen, es ist ja nicht so lang gegangen und dann haben sie mit einem Mann weniger gespielt. Weil es hat ja den Steilpass
auf den Kiel. Also hat den Penalty noch reingehauen.
Das muss man vielleicht noch sagen, ja. Das ist noch wichtig, ja. 1-0 gibt mir noch. Aber ich denke, das ist ja klar, oder? Weil, Penalty gegen Lorenz, das ist ja klar, oder?
Schießt mit Mitte.
Genau.
Das hat der Maglitz auch nicht ganz verstanden, dass man die Mitte schießt.
Nein, das hat er definitiv nicht verstanden, aber hat ihn auch schön gemacht, ja.
Ja, Luzern ist erwacht durch das Goal, finde ich.
Ja. Ja, und nachher eben, der Steilpass auf eine Klitsche, wo der Ziegi schon sehr weit aussen ist und eigentlich nur noch sieht, er kann den nur stoppen, wenn er den mit der Hand reingeht, halt leider außerhalb vom Strafraum, was halt rot gibt. Eben, wir haben im Vorgespräch geredet, der Klitsche, wenn der Ball nicht abbremsen wird durch den Ziegi, ist dann natürlich schon die Frage, ob er nicht zu weit rausgetrieben wird und der Winkel zu spitz wird, weil eben in der Mitte wäre, glaube ich, wahrscheinlich jetzt keine Verteidiger zwar mehr mitgelaufen, aber ich hätte mir können vorstellen, dass der Klitsche vielleicht zu weit draussen gewesen wäre, um den wirklich direkt abschliessen. Aber hätte, wäre, wenn und alles Mögliche, hat er auch gegeben.
Aber also, man muss auch erwähnen, der Klitsche ist schon sau schnell.
Er ist sehr schnell.
Ich habe ein paar Aktionen gedacht, wo er im Vollsprint St. Gallen, glaube ich, 10 Meter abgenommen hat.
Ja.
Es ist dann nicht daraus geworden, aber wenn du natürlich so einen hast, der vorher drauf geht, in so Situationen, wenn du am Pressen bist, ist er Gold wert.
Ja, und ich finde, er hat auch gute Laufwege. Oder?
Also, wenn er jetzt noch Goal schießen würde, wäre super.
Das wäre super. Aber ich finde, der Laufweg von ihm stimmt auch immer. Das hilft noch, wenn man am richtigen Ort läuft und nicht nur schnell ist. Jetzt in dem Fall ist der Watkowiak reingekommen, Käubel schon wieder raus. Es war natürlich auch ein kurzer Arbeitstag. Dann hat es auf das aber noch einen Freistoß gegeben von, von Max Meyer, wo man gemerkt hat, Watkowiak ist noch nicht so eingeschossen, aber er hat
das hat der FCL allgemein, finde ich, gut gemacht. Sie haben immer versucht zu schiessen. Ja. Vor allem der Träger, muss man da sicher erwähnen, der ein paar Mal versucht hat zu schiessen. Und dann eben, später auch der Schuss vom Friedeck, wo ich das Gefühl habe, da hat er gesagt, klar, da ist noch ein Mühe abgefälscht worden.
Ja, ja. Ja, das ist so.
Aber ich glaube, wenn ein Goal reinkommt und noch nicht so warm ist, dann muss man einfach mit Schuss eindecken. Klar, vielleicht tust du ihn dann aufwärmen.
Ja.
Aber trotzdem, irgendwie haben sie es gut gemacht. Und das 1-1 vor der Pause.
Also ja, ist mutig von dir.
Das war ein schönes Goal vom Friedeck, finde ich. Genau. Da schießt ja sonst nicht so viel Goal.
Nein, ich habe ja mal mit dir die Wette am Laufen gehabt und gesagt, Friedeck wird nie ein Goal schiessen.
Jetzt rasieren wir deine Haare.
Genau, jetzt sind wir weg, genau. Nein, also es ist eben das Goal, eben ein bisschen abgefälscht, aber auch schön nach aussen gezogen. Sonst noch, hat Watkowiak zuerst nicht so gut ausgesehen, aber wenn man dann die Verlangsamung sieht, sieht man eigentlich schon, darf man auch reinlassen.
Und ich finde so in der ersten Halbzeit noch, nach dem Platzverweis, schon Luzern mehrheitlich versucht, eine hohe Intensität aufzubauen. Sie haben viel über Zeiten gespielt. Sie haben St. Gallen viel laufen, was ich gut gefunden habe.
Anfang,
das haben sie dann irgendwie in der zweiten Hälfte, habe ich dann das Gefühl gehabt, Und das hat St. Gallen immer wie stärker gemacht.
Ja, voll.
Hat zwar Chancen gehabt von Luzern. Es war ein eine Druckphase gewesen. Dorn müsste natürlich.
Ja, ist auch nicht einfach, glaube ich, aus dieser Situation, wenn man so...
Der Schuss dort, den er hat.
Genau, und aber Watkowiak hat auch gut, bleibt dort stehen oder bleibt groß, aber eben, er schießt ja auch flach den Dorn, also von dem her. Ja, ja, und mich hat es dann gedunkt, nach dem Goal von Luzern ist dann eigentlich erst richtig schwierig geworden für Luzern dann wieder. Also irgendwie...
Also ausser, wenn der Dorn das 3-1 gemacht hat... Dann also haben wir gesagt, noch Meier auf der Seite mit dem Dorn zusammen, das sensationelles Spiel dort.
Genau.
Und dann sieht er in der Mitte einen Locker, der hinterläuft und dann das schön macht, so zum 2-1 gekommen ist. Genau. Was man zu der Zeit auch gesagt hat, okay, es ist eigentlich per se verdient, dass Luzern führt.
Ja.
Aber das, was nachher gekommen ist, also ich weiss auch nicht, klar, man macht das 3-1 nicht.
Ja.
Dann, was ich mir auch notiert habe, sind extrem viele Fehlpässe gekommen innerhalb von Luzern, von der Hintermannschaft. Die sind extrem nervös gewesen. Durch das ist das Publikum nochmal angeheizt worden. Es ist extreme Stimmung gewesen. Dann hat Zeiler noch einen Dreifachwechsel gemacht, ich finde,
wo
auch nochmal sagen, okay, das ist auch nochmal ein heftiges Zeichen.
Also, mit Aloko, Latt und Mbasi.
Wir wollen den Punkt jetzt. Oder sogar noch mehr, oder? Also, es ist ja dann in dem Sinne weitergegangen. Darum finde ich, ist das 2-2 auch verdient.
Ja, es hat einfach, ich habe dann auch zurückgeschrieben auf die Entschuldigung vom Penalty, habe ich einfach zurückgeschrieben. Man hat einfach wieder mal gesehen, dass St. Gallen ein reifere Team war. Ich meine, als Luzern, wenn du führst mit einem Mann mehr in der 60. Minute, finde ich nicht, dass du den aus der Hand geben darfst. Oder beziehungsweise das Spiel so ausgeglichen gestalten, wie es dann am Schluss geworden ist, oder? Weil, also was ich auch nicht ganz verstanden habe, klar, ist auch eine Zeit lang schon drauf gewesen auf dem Feld, der Klitsche ist ja dann rausgekommen und der Dejan Sorgic reingekommen. Ich weiss ja nicht, wenn du
merkst... Nur einer ist gewechselt.
Wie?
Er hat, glaube ich, nur einer ist gewechselt im gesamten Spiel, Frick.
Ja, ja, das ist der einzige. Ja, nein, in der 80. Minute ist der Träger noch raus und Jambu ist reingekommen.
Ja, stimmt. Aber hat man fast nicht gesehen.
Nein, das haben wir nicht mehr gesehen. Ja. Und dann ist auch schon Ausgleich gewesen. Aber dort habe ich auch so gedacht, wenn du jetzt merkst, ist zwar nach dem Dreifachwechsel gewesen, ich weiss jetzt nicht, wenn der Dreifachwechsel von St. Gallen passiert wäre, ob er dann den Klitsche auch schon rausgenommen hat. Weil Dejan Sorgic ist ja ein guter Stürmer, der kaltblütig ist, aber ist jetzt nicht
der...
Er muss im Strafraum sein, aber wenn du einen Gegner hast, der voll auf... Nur eines sagt so, es ist mir scheißegal, ob wir 3-1 oder 5-1 verlieren oder 2-1 verlieren oder halt ein Unentschieden holen. Wäre es halt schön, wenn du noch irgendwie einen drin hättest für Konter, oder? Und das haben sie dann.
Ich würde sagen, die All-In-Strategie vom Zeidler hat funktioniert.
Cool.
Und ich würde nicht sagen, dass St. Gallen ein reiferes Team war, weil St. Gallen hat auch schon ein paar Mal geführt und ist dann schlussendlich. Ich glaube, das ist das Grundproblem.
Nein, in dem Spiel.
Das Grundproblem von St. Gallen und von Luzern ist die Effizienz.
Ja.
Wenn sie nämlich wenn sie richtig effizient wären, wären sie schon lange vor Servet.
Ja. Ja.
Weil Luzern hat jetzt nur schon in der Rückrunde, finde ich, in 3 Spielen, die so unentschieden gewesen sind, wo sie müssten den Sack zumachen gegen Zürich, gegen IB und auch gegen St. Gallen, wo sie klar, die Vorteile auf ihrer Seite kennen, müssen das durchziehen, hat 6 Punkte mehr. wäre schon fast vor Servette. Also eben drum. Und auch St. Gallen hat schon Spiele gehabt, wo sie noch aus der Hand gegeben haben, wo einfach unnötig ist. Definitiv. Und ich glaube, da müssen einfach die Vereine noch dran arbeiten. Und dann könnte man vielleicht sogar als Herausforderer von IB sich platzieren. Ja. Aber ja, eben, wie gesagt, die Effizienz, die ist schwer. Und ich weiss nicht, wie man die kann antrainieren kann. Im Training schiessen die auch beim Goal in die Bude voll.
Ja, gut, eben, wenn ich jetzt anschaue, Klitsche und Schürpf, obwohl der Schürpf hat ja jetzt einen sehr guten Lauf, aber das ist halt auch nicht unbedingt, soll ich sagen, Sturmpower, wie man sich's könnte vorstellen. Und wenn jetzt ein Dorn als Aussenverteidiger da halt, ja, jetzt nicht so abschlussstark ist, das kann sein. Aber auf der anderen Seite, wenn man dort halt sieht, Gimeno, Ayaku, Köbels oder auch die reingekommen sind, oder, obwohl Latte hat jetzt noch nie so überzeugt, aber er ist natürlich lang verletzt gewesen. Akolo auch noch nie einen riesen Einfluss gehabt. Aber,
Da kommt dann noch ein Fomos und da
genau,
kommt.
Genau, genau.
Schubert kommt dann auch irgendeinen später. Aber ja. Eben, es sind schon.
Aber vielleicht müssen wir noch rasch über, halt den Penalty auch noch reden, oder? Also, es ist kein Hens-Penalty gewesen, muss man sagen.
Er hat sicher irgendwo noch das Hens gefunden, wenn du es gesucht hast.
Nein, es war ja, es war ein Foul gewesen. Ja.
Auch wieder etwas. Und da finde ich, auch wieder, der Begriff absoluter Fehlentscheid. Ist es nicht?
Ja. Also
nein, es wenn ist man 7 Kameraperspektiven ja. in Verlängerung braucht, um etwas zu sagen, okay, doch, es ist tatsächlich, finde ich, ist es per se. Und eben, alle die Entscheide sind vom Schiri nicht gepfiffen worden.
Ja.
Über das haben wir auch schon diskutiert.
Bei dem Foul kann man ja eigentlich nur über die Intensität diskutieren und sagen, es ist zu wenig intensiv, dass es Penalty gibt.
Wo der Ball nachher hergeht, in welche Richtung das geht und Zeug und so. Es gibt schon verschiedene Aspekte, wo ich das Gefühl habe, kann man darüber diskutieren. Mhm. Klar, er steht ihm auf dem Fuss.
Ja. Und eben, ich finde halt, das ist einfach dämlich in dieser Situation, weil er muss ihn nur blocken. Ich weiss schon, er hat riesen lange Beine, er hat irgendwie 1,20 lange Beine wahrscheinlich irgendwie und kann er wahrscheinlich die Beine zusammenheben, aber also, da finde ich, ja, das ist doof angestellt. Mach's nicht und dann gibt's kein Penalty und dann gewinnst du das Spiel auswärts. Als reifes Team, das eben, es gab für mich auch in die Reife rein, die Aktion, und es hat mich recht aufgeregt dort und ich habe mich nicht aufgeregt.
Passt. Über das es passt zu der Leistung von der Luzerner Hintermannschaft in der zweiten Halbzeit. Sie ist nervös gewesen, sie ist von Fehlern geprägt und sie haben ein paar Mal einfach Ball rausgehauen oder nicht richtig schön angespielt und ja, so hast du St. Gallen aufgebaut. Die Stimmung war natürlich riesig im Stadion. Ja. Also ich glaube, das Stadion hat da auch nochmal einen Push gegeben und sich das 2-2 verdient.
Glaube auch.
Punkt.
Punkt, ja, finde ich gut.
Eins Punkt weiter. Für beide, oder?
Punkt für beide, genau. Ja,
ja dann haben wir doch gerade das Spiel, wo eine Mannschaft nämlich keine Punkte bekommt. Die einzige Mannschaft, die an diesem Spiel keine Punkte bekommen hat. Obwohl sie, und das ist auch wieder ein Hohn, eigentlich wieder viel besser gestartet sind als der Gegner.
Ja.
Also GC hat mir am Anfang besser gefallen.
Definitiv, vor allem die ersten sind es etwa so eine Viertelstunde, sind sie massiv überlegen.
Kann man Chancen gehabt, gut gespielt. Ja. Adashoff immer wie anspielbar gewesen. Ja. Und der Katic hat von mir aus am Anfang so ein bisschen gewirkt, dass der Mann sein vom Spiel, wo den Stempel aufdrückt. Im negativen Sinn, das erste Mal.
Ja.
Also ich habe nachher auch noch ein paar Fehlspiele von ihm gesehen, wo er unsicher war und das Gefühl gehabt, okay, er ist nicht so im Spiel drin.
Nein, gar nicht. Nein, wirklich.
Das war jetzt aber ein klares Foul gewesen.
Ja, das muss man nicht diskutieren. Er hat ihn ja sehr fest umarmt. Dadaschow hat es aber auch ganz sicher wollen haben, dass er noch ein bisschen geschauspielt hat. Aber eben, das muss man nicht diskutieren. Das ist ganz klar Penalty.
Ich finde es immer interessant, wenn man Dadaschow ins Gesicht genauer anschaut bei diesen Situationen. Also, der stirbt ja amix etwa 5-mal. Es ist ja wirklich so, ich weiss nicht, ob du in einer Schauspielschule warst. Also, es war ja schon so, dass es weh macht und es ist auch ein Foul gewesen, aber, so die Gestik und Mimik sind manchmal so ein bisschen völlig überspitzt, finde ich.
Ja, das ist so, ja. Dafür ist er eiskalt geblieben, wahrscheinlich auch von der Mimik her beim Penaltyschiessen dort. Also ja, natürlich. Vor der Südkurve und hat bisher jeder seine Penalty gemacht. Und
das als Gefaulte sogar, ja.
Ja, so hat man das gesagt.
Und nachher hat er sogar nochmal eine Chance gehabt unter der Kawabe. Also GC hat da wirklich nicht Look gelassen.
Definitiv, ja.
Und ich bin ein paar Spiele vorher schon angetönt, irgendwie in einer Pause, da passieren gewisse Sachen und es ist nicht mehr das gleiche Spiel.
Jemand hat etwas in Pause dort vielleicht auch.
Ja, ich weiss nicht, was die alle trinken damit in Pause, aber ich finde, der FCZ hat dann gemerkt, um was es geht, dass es ein Derby ist, dass es da um 40 Dinge geht und den Finger rausgenommen und gesagt, hey, Es geht nicht. So, ja. So lassen wir uns da nicht zeigen auf dem Platz, sondern wir wollen mitspielen.
Ja, auch noch offensiv gewechselt, oder? Als Zeichen. Ja, also, ich meine, Marquezano rausnehmen. Klar, er hat jetzt wirklich nicht so ein gutes Spiel gehabt, muss man definitiv sagen. Und bringt den Rocco Simic, obwohl man ja schon Tosin und Okita auf dem Feld hat. Finde ich auch mutig, finde ich aber cool, dass man so reingeht, auch wenn nur 1-0 ist, eigentlich noch nichts verloren ist. Und ja, die zweite Halbzeit wird relativ klar eigentlich der Zürcher. Obwohl
es hat ein bisschen gebraucht, bis sie dann wirklich dazu gekommen sind. Es
ja. Also
ist ja nicht gerade von Anfang an, von der zweiten Halbzeit, gerade alles gut gewesen.
Nein, gar nicht. Nein.
Hat ein Goal gebraucht, das nicht gezählt hat.
Genau.
Um Aliti.
Hens,
ja.
Aber ist richtig, muss man auch vielleicht einmal sagen, oder?
Ja, klar. Ja. Auch da wieder, Schiri hat es nicht gesehen.
Ja, ja.
Und ist auch schwer zu erkennen.
Ja. Und wenn die Hand nicht dort wäre, würde es mit irgendeinem anderen Körperteil, mit Bauch oder was auch immer machen. Aber ich glaube, den muss es schon geben, weil das sind ja eins von diesen drei Regeln. Körperfläche verbreitern, extra oder ein Goal erzielen mit dem. Und das kann man jetzt da mal ein Höckeli dran machen und sagen, das Goal zählt nicht.
Aber es hat die Stimmung im Stadion,
ja.
Also wir sagen nicht gekillt in dem Sinn, aber sie hat sie verändert. Mhm. Der FCZ hat dann gesagt, mit der Wut im Bauch von dem nicht gerne Goal, hey, jetzt geben wir Vollgas und vor allem da Tosin.
Okita zusammen sind.
Hey, das ist ein sehr gutes Duo. Beim ersten Ding schon mit einer schönen Ballstaffette, wo er findet. Ja.
Absolut recht, aber beide Goal, Moreira, ja. Recht passiv.
Ja, klar.
Also klar, es ist nicht, vor allem das zweite Goal ist nicht so einfach, dort noch rauszukommen, aber hat mich recht überrascht irgendwie. Moreira ist nicht der gleiche wie in der Vorrunde, dunkt es mich, weil dort ein ganz, ganz sicherer Rückhalt und...
Gut, er hat natürlich nachher noch das 3-1 klar verhindert, wo der Simic allein auf ihn läuft. Dort hat er natürlich wieder die Dings drauf gehabt.
Aber also ist so, ja. Ja
bei
ja.
diesen Halbflanken, ja. wo er nicht so sicher gewirkt hat.
Ja.
Okita ist immer im Spiel gewesen, ja. Und der Tosin natürlich ist auch.
Ja.
Ja, da haben sich zwei gefunden. Sehr wahrscheinlich.
Ja, also ist sehr cool gewesen, oder? Also eben, mir hat die Goal beide sehr gefallen, oder? Wie die rausgespielt worden sind. Eben nicht nur lange Flanken, wo der Ball lang in der Luft ist, sondern eben auch so mal, finde ich.
Und mit Druck.
Ja, mit Druck. Ja.
Und sagen, hey, wir wollen das Spiel gewinnen. Südkurve ist dann gekommen, also das ganze Stadion.
Ja.
Halbes Stadion ist dann gekommen. 3/4 vom Stadion sind dann gekommen.
Genau. Ja.
Und es war wirklich ein spannendes Derby gewesen bis zum Schluss. Eben wie gesagt, ja. Simic hat noch riesen Chancen gehabt. Und ja. Aber GC ist wirklich nicht mehr zu einer Reaktion fähig gewesen.
Sie haben ja nachher gerade auch dreifach gewechselt. Offensiv, Demaschei, Schobani, Ferreira. Ja, aber eben, wie du gesagt hast, die sind eigentlich recht verpufft, oder, die Wechsel. Also, da habe ich jetzt nichts gesehen. Eben, wie du gesagt hast, die Chance vom Rocco Simic, aus meiner Sicht, vor allem eher ein bisschen am Unvermögen, als am Goalie gelegen ist, hätte ich jetzt behauptet. Aber, es ist dann am Schluss eigentlich auch gut gewesen, dass der FCZ gewonnen hat, würde ich sagen.
Ist der Rocco Simic ein bisschen ein One-Hit-Wonder?
Er hat zweimal getroffen dort, oder?
Ja, aber in einem Spiel.
In einem Spiel, ja. Ja, ich weiss es nicht. Vielleicht tut das auch einem Spieler auch nicht so gut, wenn er reinkommt und dann auch gerade auch von mir so aufgelobt wird. Ja,
jetzt bist du die Schuld, gell?
Bin ich die Schuld, ja. ich weiss es auch nicht, wie das wird. Er hat es noch nie oft können zeigen, oder? Beim einen Mal hätte er ja gerade ausgewechselt werden wegen der roten.
Die Saison ist ja noch lang.
Saison ist noch lang, ja. Genau.
Aber ja, hat sich mit dem Goal sicher ein bisschen Selbstvertrauen geben, ja. Dass er für die nächste Zeit wieder gut ist. Und ja, es wäre 3-1 gewesen, die Sache wäre gegessen gewesen.
Ja.
Ja, FCZ, ein sehr wichtiger Sieg, wenn man die Tabellen anschaut. Sie kommen dort hinten raus, lönnt jetzt natürlich auch GC und der FC Sion wieder sind viel, viel mehr noch in dem Abstiegskampf. Also, es ist wirklich so fast ein Vierkampf.
Aber also, haben sie überholt, oder? Also.
Eben drum. Sie haben sie jetzt eigentlich weiter reingesteckt.
Ja.
Und wenn der FCZ so weiterspielt, werden die weiter Punkte holen. Bei GC, die müssen jetzt langsam mal wieder anfangen, Punkte zu holen, weil sonst...
Ja.
Aber eben da ist auch wieder ganz viel Fragezeichen rum. Unter der Woche ist eben wieder, wie du letzte Woche im Podcast schon gesagt hast, Sohn, ja immer. Auch da, man weiss nicht genau, wie es weitergeht, was da passiert. Und ist sicher nicht ganz einfach. hofft, zum Spiel können, die Spieler können sich einfach aufs Spiel konzentrieren. Oder aufs Training.
Das wäre jetzt eine mega gute Überleitung aufs nächste Spiel, wo unter der Woche der Sportchef gegangen ist und das gar nicht so ein Ausschlag war.
Welcher Sportchef? Welcher Sportchef?
Bei Servet.
Ja, die haben das Gefühl gehabt, wenn der FCB den Trainer entlässt und das Spiel nachher gewinnt, dann tun wir den Sportchef gehen.
Genau.
Dann gewinnen wir auch.
Ja, genau.
Ja. Ja, Servet hat unter der Woche ja schon gespielt gehabt, mit einem Sieg in Winterthur, was nicht einfach ist.
Genau.
Mit einem breiten Rücken. Der FCB hat unter der Woche in der Conference League gespielt. Grabsponsor auch. Ein Spiel. Ich habe es am Anfang beim Intro, also beim Mitbringsel mitbringen, weil ich finde, das Spiel hat nie dafür gespielt werden. Der Trainer von Grabsponsor hat gesagt, es ist eine Katastrophe. Wir müssen hier spielen. Wir wollen gar nicht. Wir können gar nicht. Und es ist eine riesen Tragödie gewesen. Ich weiß nicht, wie es der FCB-Spieler gegangen ist, in dem Spiel müssen sie spielen.
Ja, es ist ja auch noch schwierig gewesen, oder? Ich glaube, es hat ja so Vorgaben gegeben mit nicht jubeln, bei Goal und so. Also, ich meine, es ist alles gut und recht.
Vier Minuten, einfach absolute Ruhe.
Es ist eine Verfälschung grundsätzlich. Aber ich habe dann noch ein bisschen gestaunt. Ich habe nichts vom Match gesehen. Ich habe dann einfach ein bisschen gestaunt, als ich das Team auch angeschaut habe von Trabzon. Und ich einfach nur den Namen gehört habe, ich so dachte, ja gut.
Also der Goalie allein ist, glaube ich, schon 15 Millionen wert.
Ja, also es sind auch alle. Also ich meine, er, was auch nicht das Goal geschossen hat, es hat ja noch das Goal gegeben, das aberkannt worden ist. Maximiliano Gomez ist aus meiner Sicht lange Serie A. Ja, immer dabei gewesen bei den Goalschützen. Also es hat wirklich gute Spieler dort dabei. Und ich glaube, die Ausgangslage ist das Beste. 1-0, man kann das daheim drehen, wird sicher nicht einfach. Aber schauen wir
mal. Vor allem nicht, wenn man so spielt wie jetzt.
Oh. Nein, das hilft nicht. Aber da hat man immerhin kein Fasnachts-Trikot mehr an. Vielleicht hilft das.
Nein, und Servet in diesem Spiel eine gute Chance gehabt am Anfang. Mhm. Grivelli, der Wals, wo beide auch, also Wals vor allem.
Schöne Seitfall ziehen.
Ja, Selbstvertrauen ist da. Ja. Und immer wieder mit einem schnellen Umschalten. Man hat zwar Basel den Ball quasi überlassen, aber jedes Mal, wenn man dann den Ball irgendwo gewonnen hat, dann ist es mega schnell gegangen, so das Umschaltspiel.
Ja.
Hat mir sehr gut gefallen. Und dann, ja, Lücke auf Antunes in der 20. Minute, das 1-0.
Wo nie würde reingehen, wenn der Adams seinen Fuß nicht drin hat und der Ball durch das bremst und aufleitet. Aber du eben, ich meine, er muss irgendwie daran nennen, aber er sollte nicht nennen. Das auch nicht. Und dann zur Kurve aufhauen, keine Ahnung. Aber ja, hat ein bisschen unglücklich ausgesehen, aber ist souverän gemacht gewesen.
Und dann habe ich gefunden, dass das Mittel vom FCB, um ein bisschen einigermassen Gefahr versuchen zu erzielen, ist gewesen mit Weitschuss.
Mhm.
Die sind aber nicht so wahnsinnig gefährlich gewesen.
Nein, die sind dann schon recht verpufft, muss man schon sagen, ja.
Und dann ist wieder der Pausentee gekommen, gell?
Ja, und irgendwie, Basel braucht, glaube ich, irgendwie den Schocker. Oder irgendjemand hat es gestern gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war, bei Blue, wo sie gesagt haben, ja, irgendwie geht das Team mit einem rechten Selbstbewusstsein rein, dass sie sagen, wir wissen, wir sind ein gutes Team, wir haben mega Talent, das kommt dann schon gut. Dann kommen jetzt links und rechts einen über und dann denken sie, jetzt müssen wir trotzdem doch noch ein bisschen dafür arbeiten, für den Sieg. Und dann kommt ein grossartiger Teil, oder sagen wir grossartige 45 Minuten von der zweiten Halbzeit. Und ich einfach muss sagen, also da hat Servet wenig zu melden gehabt. Und so habe ich mir eigentlich Basel vorgestellt. Darum habe ich sie damals als Meistertipp gehabt.
Also, wie gesagt, und das haben wir schon ein paar Mal diskutiert, sie könnten das.
Natürlich, ja.
Konsequent einfach 90 Minuten durchspielen, dann gewünscht ihr Match.
Ja, sicher.
Aber das ist das Problem. Die Konsequenz, 90 Minuten lang das zu zeigen, was man kann.
Ja.
Wenn man eben die zweite Hälfte anschaut, also Servet hat ja nicht mehr gewusst, was da passiert.
Nein, definitiv nicht. Was ich mega krass finde, dass in diesem Team, außer es verletzt sich einer oder kommt sehr spät rein, aktuell keinen Platz für Börcher gibt. Also er ist jetzt eingewechselt worden, weil der Galafiori verletzt war. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich habe es letzte Woche schon gesagt, also man sagt immer wie genial am Duni, wie gut, dass der Zekiri auftaucht, Novoa, wo ein riesen Talent ist. Aber sorry, geben dem die auf einfach irgendwie die Lorbeeren für den besten Spieler in der Super League. Also ich finde das einfach, finde das grossartig, wie der spielt.
Ja, ich finde es spannend, dass das Gerücht, ich weiß nicht, wie viel Fleisch an dem Gerücht ist, dass der Alex Frey bei seiner Aufstellung amix von oben, das kann ich mir bei Alex Frey eigentlich gar nicht vorstellen, quasi die Weisung bekommen hat, welche Spieler er muss spielen, weil die halt marktwerktechnisch müssen weiterkommen.
Es
würde Sinn machen, dass er darum immer auf einen Börcher gesetzt hat, weil das ist der mit dem grössten Marktwert. Er hat auf den Liebling gesetzt, auf einen Fink.
Ja.
Und dann hast du das Gefühl, okay, das sind die Spieler, die dann einfach immer, die haben immer gespielt, man hat sich nicht genau gefragt, wieso und so. Mhm. Und meint, der Vogel setzt jetzt einfach Konsequenz auf den Sekiri, der ist schon völlig auf dem absteigenden
Ast. Ja, mega, ist schon fast weg wieder.
Auch in Juve hat nicht viel gespielt. Ja. Und ich habe das Gefühl, also eben, ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich hoffe
aber
dann
sagt nicht, er wirklich. Jetzt einfach, hey, mir ist es scheißegal, was der Degen sagt, ich lasse die spielen, die am besten trainieren. Ja. Und der Frey hat müssen. Ja. Und das fände ich dann einfach komisch, weil, wenn man den Alex Frey als Person kennt, lässt sich der sich nicht reinschwätzen.
Ja.
Weiss nicht, was da dran ist. Es wäre mega schade, weil, mega, wie gesagt, wenn man sieht, welche die spielen, eben die auf, dann hat es momentan keinen Platz.
Eben, wir haben ja auch gesagt, irgendwie halt, wenn man ein bisschen anschaut, wie sie jetzt auch ein bisschen verändert spielen, oder? Mit dem Amdouni zurückgezogen und nicht einfach vorne irgendwie und dann nicht wissen genau, was ist seine Position. Ich sehe da schon einen Unterschied und ja, man muss ja sagen, im nächsten Spiel wird vielleicht der Börcher können spielen, weil der Frey ist ja gesperrt. Vielleicht hat es ja dann den Platz, das weiss ich nicht, aber ich bin gespannt, wie sich das
gut. Jedenfalls sind sie mega energisch aus der Pause rausgekommen.
Ja,
das muss die Juve geschossen, der Freck hat abgegeben, ist am Pfosten. Und am Duni ist am richtigen Uhr gestanden.
Genau.
Dann hat man den Rückstand schon wieder egalisiert. Dann war es 1-1 gewesen.
Ja.
Dann kurz darauf aber Sekiri, wo der Freck sich an die Latte lenkt. Ja. Also, genau. Auch wieder, oder? Man kommt mit Uhr der Sekiri. Irgendwo hat auch die Dings her. Am Duni spielt sensationell, gerade auf dieser neuen Position, finde ich.
Voll.
Und er die anderen kann ins Spiel setzen, in Szene setzen, aber sich auch selber kann als Abschluss stark behaupten. Cool. Ja. 61. Minute am Duni wieder ein Pass auf Sekiri und dann steht es 2-1. Das Ding ist dreit. Und eben, wie gesagt, Servet ist zweit. Es ist nicht irgendwie einfach so irgendetwas.
Ja, und dort sieht die Verteidigung von Servet sehr, sehr alt aus. Ich meine, ist krass.
Die ist ja eigentlich per se sehr stilsicher und eigentlich per se gut.
Mega, ja. Und dort Sekiri, wenn er dort rundherum geht und da in die Ecke haut, wirklich Chapeau. Ja. Also.
Und dann hat es bis in der 93. Minute so ausgesehen, dann hast du den Fernseher abgeschaltet, gell?
Ich habe ihn tatsächlich abgeschaltet, weil ich musste essen.
Und ich habe gedacht, ich schaue noch ein bisschen. Ich wollte das T-Shirt noch ein bisschen genauer anschauen. Ja, was macht das T-Shirt? Und dann hat wieder irgendwo irgendjemand etwas gefunden. Mhm. Eben wie gesagt, auch hier. Es ist eine Situation, es sieht komisch aus. Und da habe ich jetzt müssen sagen, ich habe aus keiner Perspektive für mich persönlich gerade können sagen, die Hand ist am Ball. Ist die Schulter gewesen? Also man hat es nicht genau aufbröseln, auch mit diesen verschiedenen Bildern nicht. Und dann finde ich, ist es auch per se kein klarer Fehlentscheid. Und das hat man ja nachher auch im Fernsehstudio diskutiert.
Ja, und das ist auch Vergrösser, eben, wenn man jetzt wieder redet, also auch extra Vergrösserung oder Vergrösserung von der Körperfläche. Der Alex, sondern der Fabian Frey steht ja eigentlich quer zu seinem Gegenspieler, oder? Und er hat dann, wenn er eigentlich, es hat ausgesehen, als würde er ja die Hand aufheben, dann, wo er getroffen wird, an den Schultern. Aber, also...
Er zeigt ja dann auch an, oder?
Ja,
beim Gespräch mit dem VAR hat ja der Schiri dann auch angezeigt, dass das Ding auf ist.
Ja, genau,
aber, der Begriff, wenn man sich die Schulter mal anlenkt, die Schulter ist da und ein bisschen weiter unten fährt dann der Oberarm an, also... Der Ball wäre ja nicht anders hingesprungen und Servet hat das nicht ein Goal geschossen.
Nein.
In dieser Situation jetzt überhaupt nicht. Und darum finde ich das,
Ist es schade, oder? Es ist mega schade halt, dass es so, das Spiel halt so entschieden wird. Eben, wie du gesagt hast, wenn man jetzt irgendwie da sich vielleicht auf einen indirekten Freistoß könnte einigen, wäre es vielleicht ein bisschen fairer. Weil das entscheidet halt jetzt sehr viel, oder? Und ich meine, ja, ich habe gestern viel gelesen, so im Blätterwald, oder auf Twitter besser gesagt, von Basel, wo es dann geheißen hat, ja, das kann Millionen wert sein, da muss man auch sagen, sorry, ihr habt aber auch eine halbe Saison wirklich richtig einen Scheiß zusammengespielt.
Ja, und auch in der ersten
Halbzeit. Ja, und auch in dem Match muss man sagen, und das möchte ich schon auch noch sagen, oder? Wir hauen jetzt schon auch immer drauf auf, aber auch Luzern hat den Sack müssen zutun. Es ist aber trotzdem ärgerlich, dass solche Fehler passieren, vor allem wenn man einen VAR hat, der eigentlich das Ganze gerechter machen sollte. Und aktuell finden wir, es ist fast schlimmer. Also es ist
das Credo von dieser Saison.
Ja.
Und wenn man es über die ganze ganze Superliga anschaut, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Wieso ist IB so weit vorne? Weil sie die Dinger reinhauen. Weil sie den Sack zumachen und fertig, Schluss. Alle anderen, die hinten so ein bisschen hinten nachkommen, könnten eigentlich den Part vom Verfolger oder sogar Mitkonkurrent von IB könnten spielen. Mhm. Aber eben wie gesagt, es fehlt all diesen Mannschaften so an dieser Konsequenz und an dieser Effektivität. Ja. Wenn die rum wären bei einem Verein, Servette macht es halt einfach noch ein bisschen am besten.
Ja.
Von allen anderen. Ja. Und das ist halt, oder? Wenn der FCB wirklich das Ding, der hat jetzt auch schon viel mehr Punkte, St. Gallen genau dasselbe, Luzern auch. Also ja, eben, das fehlt.
Ja, und eben, also, ich meine, eben, am Schluss kann man sagen, eben.
Warum ist es so spannend?
Ja, es ist natürlich ist spannend, aber aus den falschen Gründen halt, oder? Weil aktuell hat man immer ein bisschen Angst, wenn einer im Strafraum innen ist und, ich meine, aktuell müsstest du sagen, wieso solltest du flanken? Weil ich glaube, die Goalchance bei einem Kopfball mit zwei Innenverteidigern ist wahrscheinlich schlechter als, schiess mir einfach an die Hand hin, ganz ehrlich. Also, das ist doch das, was wir
vor
x Jahren aber schon mal gesagt haben, das wollte man doch eigentlich verhindern. Darum eigentlich, dass er absichtlich einmal reingebracht hat und so. Und jetzt sind wir eigentlich wieder zurückgekehrt. Und ich habe gestern mühsame Diskussionen über den VAR wieder geführt, oder? Ich bin immer noch der Meinung, der VAR braucht's. Aber, ganz ehrlich, ich verstehe aktuell in der Schweiz nicht, dass da die Schiedsrichter nicht dürfen oder nicht können oder nicht wollen, hinstehen, um einmal zu sagen, hey, look, ich habe da ein Zeichen gemacht, weil, ich nehme jetzt halt wieder mal das Beispiel England, weil ich das am meisten verfolge. Man hat dort Profi-Schiedsrichter. Es hat dort wirklich auch einen Fall gegeben, wo Arsenal 3 Punkte gekostet hat. Der Schiedsrichter ist jetzt kein Schiedsrichter mehr, der ist entlassen worden. Nachdem sich auch der Fei entschuldigt hat, klar, die 2 Punkte kommen nicht zurück, aber ich weiss auch nicht. Wahrscheinlich, wir haben halt wahrscheinlich zu wenig Schiedsrichter, dass wir so viel können entlassen, wie wir hätten schon müssen in den letzten Wochen. Aber, es ist schade, dass wir eben wirklich immer wieder über das muss reden, ehrlich gesagt. Ja. Und, schauen wir doch voraus, machen die auch die ganzen Tipps kaputt, oder? Und jetzt, nehmen wir doch schon ein Bier, oder?
Super League-Tippspiel präsentiert von Bierliebe. Schweizer Bier im Abo bekommen zu dir heimgeliefert. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Ja.
Was ja?
Wir haben den 22. Spieltag am Samstag. Rechnen immer noch eine Penalty rein. Auf der einen oder anderen Seite. Wir haben Sio gegen St. Gallen.
Ja, St. Gallen nimmt jetzt den Schub mit. Mhm. Aus dem 70 Minuten nur das 10. gegen den FCL trotzdem einen Punkt holen. Mhm. Sie ja, könnte natürlich sein, dass sie plötzlich einen riesen Tag verwünschen, aber da gehe ich jetzt mal schwer nicht davon aus, weil St. Gallen spielt ihr ein Spiel dort. Mhm. Und darum gibt es ein 2-1 für St. Gallen.
Das habe ich auch. Genau das Gleiche. Dann spielt FCZ gegen IB.
Es sind beides Mannschaften, die jetzt an diesem Spielstag in der ersten Halbzeit kaffeeschwach gespielt haben.
Ja, genau.
Irgendjemand muss ja in der ersten Halbzeit dort ein Spiel machen. Mhm. Und weil beide nur in einer Halbzeit gut sind, gibt es für mich ein 1-1.
Habe ich auch. Ich habe gedacht, das ist so mein mega mutiger Tipp. In dem Fall nicht. Nachher am Sonntag spielt Luzern daheim gegen GC.
Noch in der Swisspor Arena. Vielleicht ja bald irgendwo in Emmenbruck oder in Aarau oder wo
auch immer. Genau, wäre schön.
3-1 für Luzern.
3-1 für Luzern. Ich habe da ein 1-1. Ich bin da wirklich noch ein bisschen pessimistischer. Ich eben unreifes Team aktuell, finde ich. Aber ja, ich bin gespannt. Dann im Nachmittagsspiel spielt Servette gegen Winterthur.
Winterthur auswärts. Ja. Es gibt gerade Revanche für den letzten Mittwoch.
Oh.
Aber es, nein.
Also, ah, nicht.
Nein. Also, es könnte.
Ist so, okay, ja.
Ein Rückspiel von dem Ganzen, aber Servette ist daheim stark und das gibt ein unheuer spannendes 1-0.
Ja, genau. Schön, habe ich auch. weil ich glaube einfach nicht, dass Servette viel mehr Goal schießt. Nachher haben wir noch Lugano gegen Basel. Da haben wir recht schwer da, ehrlich gesagt.
Also, da kann man ja nicht richtig tippen. Basel spielt, glaube ich, jetzt wieder unter der Woche daheim. Ja, gegen Trabzon.
Genau.
Vielleicht mit einem Erfolgserlebnis. Ja, also, aber in Lugano ist immer schwer und der FCB ist es ein bisschen eben mit der neuen Formation und dem neuen Trainer und dem neuen System und so. Aber es reicht nur für ein 1-1.
Jetzt haben wir tatsächlich nur Luzern anders tippen und sonst alle gleich. Also ich habe 1-1.
Also ich weiss nicht, wie sie dir in der letzten Runde gegangen ist. Ich habe 8 Punkte geholt. Also bist du vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du gleich kippst wie ich.
Ja, ich hänge mich an dich an. Und das ist vielleicht noch ein ganz guter Hinweis, wenn man noch einmal zurückschaut, was so gelaufen ist. Wir haben aktuell den Native auf Platz 1 mit 130 Punkten und den Ludo auf Platz 2 mit 127 Punkten. Nachher gibt es ein bisschen einen
rechten... Da
komme ich. Da gibt es einen riesen Drop-off. Nein, krass war, ich habe gestern Abend noch reingeschaut, dort, wo ich abgeschaltet habe. Dort hat die Drittplatzierte, der Marco Z 00, hätte jedes einzelne Spieler richtig getippt, ausser die Winterthur gegen Servette, hat allen nur 4 Punkte gehabt. Ich habe dann abgeschaltet, da war eigentlich schon fast ein Mitbringsel dabei gehabt. Aber ja, der FCB hat dann was anderes wollen. Aber hat immerhin
also Winterthur Servette war schon unter der Woche gewesen.
Winterthur Sion, Entschuldigung, FCS gelesen und ja, das hat mich irritiert. Ja, der hat dann aber trotzdem die meisten Punkte in dieser Runde geholt mit 12. Eben im Gegensatz zu mir, der 0 geholt hat und zu dir, der 8 geholt hat. Jetzt bist du auch wieder dran an mir. Und,
jetzt räumen wir endlich das Feld von hinten
auf. Ja, jetzt können wir endlich wieder Gas geben. Ja, und jetzt bleibt uns eigentlich nicht viel anderes übrig als schöne Woche zu wünschen. Eben wie du gesagt hast, der FCB spielt gegen Trabzonspor. Unser einziger Vertreter. Ich habe mal wieder meine 5-Jahreswertung vorgenommen. Die Schweiz ist ein Platz hinter der Türkei. Die Türkei ist aktuell krass mit 4 Teams noch vertreten in den europäischen Wettbewerb. Es würde der Schweiz gut tun, würden sie da dranbleiben und den Schwung von der Türkei mitnehmen. Die haben aktuell 8 Punkte gut gemacht in dieser Saison. Man hat ja
aber es ist ja krass und eigentlich so, dass wir noch mit der Türkei mithaben können. Also wenn man sieht, dass Trabzonspor eigentlich ja per se ein riesen Kader hat und die sind ja nicht jetzt das Hu ins Hu von der türkischen Liga. Nein. Und dass die gegen den FCB spielen, dass der FCB klarer Underdog ist. Ja, also eben die Zeiten von Gala, Fenner, Besiktas und so, das ist schon krass, dass man mit denen eigentlich nur das einen Platz unterschied.
Ja, und man muss auch sagen, diese Saison hat Basel allein mehr Punkte geholt als viele andere Länder, wie jetzt irgendwie Schottland oder was auch immer, oder sogar Österreich, oder, wo man immer gelobt hat. Es rückt dort ein bisschen zusammen, muss ich sagen.
Salzburg hat jetzt gewonnen, nicht?
Ja, aber Österreich hat aktuell nur Salzburg drinnen noch. Zeitlang hat ja Österreich mega viel.
Ja, ja, aber... Ja. Also.
Salzburg hat insgesamt 11 Punkte geholt, Basel 12,5. Was man ein bisschen muss aufpassen, dass, wenn sie jetzt würden ausscheiden, hat es hinten dran noch ein paar Verfolger. Bodo Glimp, den wir immer so als sympathisch bezeichnet haben, ist uns auch schon im Nacken. Also mit Norwegen sind uns sehr, sehr nahe. Also könnten uns noch überholen. Fehlt eigentlich nur noch ein Sieg gegen, glaube ich, Lech Posen spielen jetzt, glaube ich. Ja, und nachher hinten dran ist dann wieder ein bisschen grössere Gruppe. Aber wir sind auf Platz 13. Ich glaube, weiter als 15 könnten wir nicht runterfallen. Und dann haben wir, sieht das gut aus für die nächste Saison. Und dann hoffentlich nächste Saison, dass IB auch wieder ein bisschen Punkte beisteuern
kann. Und auch ein anderer Verein.
Oder ein anderer Verein wäre natürlich schön.
Und ein anderer Verein.
Und ein anderer
nicht Verein. Oder, und.
Also Lugano bitte nicht, weil Lugano halt auch immer 0 Punkte für diese Saison, aber es wäre schön.
Also meine, bitte, liebe andere Superleague-Vereine, lasst jetzt den FCB irgendwie in das europäische Geschäft.
Ja.
Der Adi hat gesagt, wir brauchen euch.
Ja. Ja, ich weiss auch nicht, ob es der FCZ hat jetzt diese Saison auch überraschend viel geholt. Ich weiss nicht, ob man sie auch noch heute
sind sie im Göpp noch dabei?
Nein. Also im Göpp.
Nein, der FCZ ist draus, gell? Die sind gegen Lausanne verloren.
Ja, die sind schon,
wird schwierig.
Ja. Naja, aber du eben, ich wünsche Basel mal viel Glück, einfach für einen Koeffizient von uns und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Jawohl, schöne Woche. Ciao. Tschüss, zusammen.
Ciao.